ARD.
Am Mikrofon Knut Kortzen. Kaum war bekannt geworden, dass der Leichnam Diego Armando Maradonas exhumiert werden soll, um in ein Mausoleum überführt zu werden, da starb eine andere Ikone des argentinischen Fußballs, César Luis Menotti, genannt El Flaco, der Dünne. Kettenraucher und Philosoph, ja Poet des Fußballs, der sein Land Argentinien 1978 zum ersten Mal zum Weltmeistertitel geführt hatte. Menotti, der 85 Jahre alt wurde, ist der Fußballtrainer, der Intellektuelle und Dichter immer am meisten fasziniert hat. So auch den Münchner Lyriker und Dramatiker Albert Ostermeier, in dessen literarischem Werk der Fußball immer wieder eine Rolle spielt. Mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Ostermeier.
Hallo.
Sie haben 2008 mal den schönen Satz gesagt, ich persönlich mag Trainer in Trainingsanzügen nicht, dafür bin ich zu sehr Theatermensch. Das hat mit Stil, mit Geformtheit, mit Repräsentation zu tun. Ich bin ein Fan von César Luis Menotti. Er mit Anzug und Zigarette am Spielfeldrand, das ist viel mehr ein Fußballbild, das mir gefällt. Zitat Ende. Also war Menotti für Sie auch eine Art Stilikone?
War natürlich eine Stilikone. Ich muss natürlich auch zugeben, dass es Bilder von Menotti im Trainingsanzug an der Seitenlinie gibt. Aber er war sie natürlich. Er hat diese Ausstellung, diese Ausstrahlung gehabt, diese Präsenz. Er war sicherlich eine Ikone. Und es gibt ja auch so Sätze von Schuster, der mit ihm gespielt hat und der von ihm erzählt hat. Er hat überhaupt nicht viel von Taktik und dergleichen erzählt. Er hat nach der Familie gefragt. Er hat gefragt, wie es der Frau geht. Und dann hat er darauf vertraut, dass sie diesen Fußball spielen, den er wirklich gestaltet hat, ikonisch gestaltet hat und natürlich durch seinen Stil, diesen linken Fußball. Und so war es dann. Er hat quasi durch seine Ausstrahlung eine Art von Fußball bewirkt und ermöglicht, die ihm vorher nicht denkbar war.
Menotti galt ja immer als der Philosoph und Poet unter den Fußballtrainern. Warum eigentlich?
Ja, er ist natürlich einer, der sagt, dass das Herz links schlägt und so war auch sein Fußball. Er war jemand, der den Fußball ganz klar und entschieden politisiert hat und gesagt, dass der Fußball natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und dass die Art, wie wir spielen, wie wir das Spiel gestalten, wie wir im Spiel sind, wie wir in der Mannschaft agieren, dass das natürlich auch fundamental ist für die Art, wie wir zusammenleben. Und deswegen hat er gesagt, dass man durch den Fußball auch Politik macht und Politik schreibt. Und das, finde ich, ist natürlich kein herbeigezogener Gedanke, sondern ein ganz eminenter Gedanke. Man hat es ja auch bei Spielern wie Drogba gesehen, der zum Beispiel in der Elfenbeinküste allein durch seine Präsenz einen Bürgerkrieg verhindert hat. Also insofern war diese Art und dieser Gedanke, Fußball politisch zu denken, im Spiel aber auch in der Ausstrahlung in die Gesellschaft ein revolutionärer und ein dringend notwendiger, gerade auch in dem Kontext, in dem er berühmt wurde, nämlich während der Militärdiktatur in Argentinien.
Sie haben jetzt schon zweimal das Stichwort linker Fußball fallen lassen im Zusammenhang mit César Luis Menotti. Menotti stand ja für etwas, was es heutzutage mutmaßlich gar nicht mehr gibt, einen linken Fußball eben. Sie haben mal gesagt, seit an der Seitenlinie nicht mehr geraucht werden darf, ist der linke Fußball tot und alle spielen rechts bis rechtschaffend. Linker Fußball hieß ja immer in Schönheit verlieren, so Ihre Worte. Also ist mit dem von Ihnen vergötterten, nun gestorbenen legendären Trainer Menotti auch der linke Fußball tot?
Ich fürchte zwar, dass der linke Fußball ist natürlich schon längst tot oder er flammt immer wieder auf und wahrscheinlich eher dort, wo wir ihn überhaupt nicht erwarten können. Und wir haben keine rauchenden Trainer mehr, wir haben vielleicht noch den Kaugummi Ancelottis, der auch eine unglaubliche Wirkungskraft hat. Aber natürlich ist dieser Fußball, der in die Schönheit verliebt ist, der in die Eleganz verliebt ist, der ins Spiel verliebt ist, der sich berauschen kann an einem Spielzug, an einer Technik, an einem Überraschungserfolg und der ein Spiel dann nicht für verloren sieht, wenn in diesem Spiel diese theatrale Schönheit und all das, was den Fußball verkörpert, stattgefunden hat. Das heißt, das ist genau wie wenn wir in ein Theaterstück gehen und dann sagen, Mensch, das war eigentlich, ist die Idee jetzt nicht vollends aufgegangen, aber trotz allem haben wir Momente erlebt und Augenblicke erlebt, die einzigartig waren. Und diese Sichtweise, die nicht nur materialistisch allein auf das Ergebnis fixiert ist, die kann es in unserer Zeit, wo alles nur um Ergebnisse, um Erfolg, um Geschäfte, um Boni geht, kann es nicht mehr geben. Und mehr von Menotti wäre wirklich dringend nötig in unserem heutigen Fußball.
Sie haben, Herr Ostermeier, unter anderem das Fußballerdrama Ersatzbank geschrieben, haben natürlich auch eine berühmte Ode auf den Torhüter Oliver Kahn verfasst, mit dem Maler Florian Süßmeier zusammen das Buch Flügelwechsel herausgebracht. Wie groß ist die Versuchung bei Ihnen, Menotti jetzt literarisch ein Denkmal zu setzen?
Die werden lachen, aber ich habe mir wirklich, deswegen hat mich jetzt der Tod von Menotti wirklich sehr, sehr getroffen, weil ich ihn immer geradezu vergöttert habe. Und er war für mich so eine, in dem Sinne, man kann ja nicht nach Beckenbauer zu niemand anders Lichtgestalt sagen, aber ich habe mir immer schon wirklich gedacht und wollte es jetzt wieder machen, dass ich ein Stück über Menotti schreibe und wirklich ein Stück, wo die ganze Zeit ein Schauspieler Ketten raucht. Und zwar einfach nur ganz wenig sagt, aber die ganze Zeit raucht, was ja eigentlich für einen Schauspieler das Schwierigste ist. Nichts zu tun, sehr, sehr wenig zu tun, wenige Sätze zu sagen. Und man kann dann im Laufe dieser Geschichte, dieses Dramas merken, um welches Spiel geht, um was die Situation geht. Und deswegen habe ich gedacht, würde ich so ein Stück würde ich wirklich sehr, sehr gern sehen. Und wenn er noch leben würde, hätte ich Michel Piccoli gefragt, es zu spielen.
Ja. Sie eröffnen, Herr Ostermeier, an diesem Freitag Ihr Stadion der Träume, ein Projekt des Kunst- und Kulturprogramms der Stiftung Fußball und Kultur zur UEFA Euro 2024 unter Ihrer künstlerischen Leitung eben. Was erwartet das Publikum da in der Münchner Fat Cat?
Wir haben in diesem Stadion der Träume war unsere Idee, über den Fußball die Kraft zum Träumen wiederzugeben. Das heißt, dass wir Fußball hat eine unglaubliche Kraft, einfach die Leute für Kultur zu faszinieren oder zu Begegnungen mit Kultur zu motivieren, die sonst eigentlich Kulturfern sind, weil sie einfach eine zu hohe Barrieren für Kultur dort erleben. Aber über den Fußball, über die Verbindung zwischen Fußball und Kultur, ist es uns möglich, dass wir ganz zentrale politische Motive ansprechen, aber dass wir dort auch mit Schülern arbeiten, was wir schon machen in ganz Deutschland. Wir haben Poetry Slams, wir haben Theateruraufführungen, Stücke, die extra dafür geschrieben sind. Fängt gleich an mit einem grandiosen Stück von Davide Inia über Roberto Baggio am 10. Mai. Und wir haben natürlich Panels mit Fußballern, Uli Hoeneß, Max Eberl, Matthias Sammer, Josefine Henning. Also wirklich eine ganz große Palette und Bandbreite, um zu zeigen, dass dieser Fußball immer auch ein Modell ist, über eine Gesellschaft nachzudenken und für eine bessere Gesellschaft zu arbeiten.
Infos zum Projekt in der Münchner Fat Cat findet man im Netz unter www.stadionderträume.de. Das war der Münchner Schriftsteller Albert Ostermeier im Gespräch im Kulturupdate auf Bayern 2. Herr Ostermeier, haben Sie vielen herzlichen Dank.
Danke.
Love isn't lying, it's loose in being a lady who lingers, saying she is lost and choking on her love. Oh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are four for each other.
Crosby, Stills und Nash mit Helplessly Hoping. Über die Demokratie wird gerade auch in Deutschland viel gestritten. Nicht wenige sehen sie gar als gefährdet an nach den jüngsten Attacken auf den sozialdemokratischen Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden. Dass da etwas kippt und der Diskurs im Wortsinne verrückt ist, nach rechts außen gerückt nämlich, ist der Eindruck vieler. Insofern ist Democrazy als Titel des Dogfest-Schwerpunkts gut gewählt. Democrazy, so lautet der Titel der Themenreihe, die beim diesjährigen Münchner Dogfest im Mittelpunkt steht und die die Zustände in 5 europäischen Ländern beleuchtet. Dennis Reinhardt hat sich 2 der 5 Filme angeschaut.
Aber dieses millionenfache nach Deutschland schleusen und herbringen von irgendwelchen Fake-Asylanten, das ist ja das Problem. Ganz Europa wird ja vollgemüllt. Komplett.
Schwer verdauliche Hasstiraden wie diese finden sich immer wieder in Martin Weinhardts Dokumentation Fragmente aus der Provinz. Der Regisseur porträtiert darin die Gemeinde Kloster Wessra in Thüringen, welche umgangssprachlich auch abfällig als Nazidorf betitelt wird. Dieser Name geht vermutlich auf ein Gasthaus im Ort zurück. Der Goldene Löwe ist seit Jahren ein rechter Treffpunkt, der weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. Das Problem des Films, der Betreiber, Tommy Frenk, und die Mitarbeiter der Gaststätte geben sich oftmals lammfromm, wenn sie vor der Kamera stehen und lassen nur vereinzelt ihre rechtsradikalen Ansichten durchschimmern, etwa beim Krafttraining oder beim Abwasch. Und genau darin, in der ach so harmlosen Art der Anbiederung an die gesellschaftliche Mitte, liegt die Gefahr für die Demokratie, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Grund genug für das Münchner Dogfest, ein Schlaglicht auf die Gefährder der europäischen Demokratien zu werfen, in all ihren Ausprägungen, von Parteien bis hin zu kleineren Gruppen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ungarn, Österreich, Russland und Norwegen. Etwa die Organisation SIAN in Norwegen, kurz für Stopp die Islamisierung von Norwegen. Deren Überzeugung scheint, allein aufgrund des Namens, relativ klar. Muslime seien von Grund auf böswillig und schuld am derzeitigen Zustand des Landes. Bereits zu Beginn macht das Regieduo Börje Gröning und Fabian Greenberg in seinem Film Norwegian Democracy deutlich, wie aufgeheizt die Stimmung im Land ist. Als eine Gruppe von SIAN eine Kundgebung veranstaltet, werden sie von vermummten Personen brutal angegriffen. Die Polizei muss einschreiten. Momente wie diese entstehen in den knapp 90 Minuten Laufzeit gefühlt alle 10 Minuten. Im Gegensatz dazu erscheint der Konflikt zwischen Neonazis und den anderen Bewohnern im Dorf in Thüringen gänzlich anders, im Kern aber nicht weniger schlimm. So sind beide Dokumentationen nur schwer zu ertragen. Sie zeigen detailliert auf, wie Verfassungsfeinde und Rassisten bis an die Grenzen des Gesetzes gehen, um ihre Botschaften unter die Menschen zu bringen. Gerade junge Menschen rücken oft ins Visier der porträtierten Gruppierungen, insbesondere durch Social Media. Eine problematische Entwicklung, die auch Regisseur Martin Weinhardt umtreibt.
Das macht mir tatsächlich Sorge, weil man verliert junge Leute aus dem Konsens, über den wir uns über 70 Jahre jetzt hier nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwie verständigt haben in Deutschland. Und das finde ich sehr besorgniserregend.
Dadurch, dass Fragmente aus der Provinz und Norwegian Democracy auf eine kritische Einordnung verzichten, sondern meist nur beobachten, bleibt die Sorge, ob die Regisseure den beleuchteten Akteuren dadurch nicht einfach nur eine weitere Bühne gegeben haben. Den Rechten entgegenzutreten, wird anderen überlassen, denn, auch das eine Gemeinsamkeit, die Zivilgesellschaft positioniert sich in beiden Ländern weiterhin stark gegen Rassismus und Ausgrenzung. So begleiten die Regisseure in Norwegian Democracy einen jungen Aktivisten, der SIAN nur mit Worten anstatt mit Fäusten entgegentritt. Ich denke, dass es wichtig ist, bei den Protesten zu sein. Ich möchte SIAN nicht verbieten. Es ist besser, wenn Menschen dort auftauchen, um sie zu stoppen. Denn dann mobilisierst du die Leute. Zwar hat es das Publikum mit 2 verschiedenen westeuropäischen Ländern zu tun, in beiden Filmen geht es aber um Ähnliches. Wie steht es um die Demokratie in Europa? Und was fällt noch unter die Meinungsfreiheit? Und was ist Hetze oder rassistisch? keine dieser Fragen ist neu, doch in der aktuellen, politisch aufgeheizten Stimmung dieser Tage bekommen sie eine Brisanz wie selten zuvor. Auch wenn beide Werke nicht rundherum gelungen sind und immer wieder ein flaues Gefühl im Magen verursachen, sollte man sie gesehen haben. Es geht hier schließlich um die Demokratie und darum, dass wir sie nicht zu einer Democracy verkommen lassen.
Noch bis zum Sonntag haben Dokumentarfilmbegeisterte die Möglichkeit, die Filme aus der Reihe Democracy zu sehen. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.docfest-muenchen.de. Sie hören Bayern 2 und aus Österreich Elena Schirin. Hier kommt sie mit Zoom Out.
I got here last night, new faces, a land where the sun never hides. Change of perspective, the water collides. Inside and out, your existence made a difference. I can see that everybody in me is affected. No, it wasn't something I expected.
Sie hören Bayern 2. Immer zu Beginn des Monats stellen wir das Haus des Monats vor. Diesmal ist es das Gymnasium in Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz. Es handelt sich um einen brutalistischen Schulbau aus den 1970er Jahren, der jetzt vom Architekturbüro Brückner und Brückner aus Tirschenreuth saniert und in ein modernes Ensemble verwandelt worden ist, mit einer aufregenden Spiegelfassade. Der Bau gilt als nachhaltig ertüchtigt und wurde für die Architekturen der Bayerischen Architektenkammer Ende Juni ausgewählt. Moritz Hohlfelder hat sich mit Architekt Peter Brückner vor Ort getroffen.
Was machen mit der Beton-Brütt-Architektur aus den 1960er und 70er Jahren? Es gibt eine Menge Bauten, bei denen sich die Frage stellt, abreißen oder sanieren. Betroffen sind auch einige bayerische Schulen aus jener Zeit, in der der sogenannte Brutalismus die Moderne prägte. Raue, aber durchaus qualitätsvolle Sichtbetongebäude, an denen die Jahre nicht spurlos vorübergingen. Für den Abriss sprechen veraltete Grundrisse und Technikausstattungen. die Erhaltung nahelegen, grundsätzliche Überlegungen zu Nachhaltigkeit und Ökologie im Sinne der bereits ins Gebäude gesteckten Materialien und Energien. Im Fall des Neustädter Gymnasiums lässt sich nun sagen, die Architektenbrüder Peter und Christian Brückner haben die Schule sensationell saniert und in unsere Zeit geholt.
Und damals, wie wir uns die Sache angeschaut haben, da bin ich mit meinem Bruder durchgegangen und wir haben gesagt, diese Schule hat großes Potenzial, aber natürlich auch einiges an Defiziten, die hier da sind. Aber wir finden, dass das ein exemplarisches Beispiel ist für die Zukunft, wie geht man mit Gebäuden um aus den 70er und 80er Jahren. Und die haben gesagt, wir wollen, dass diese Schule nicht ihren Charakter verliert und ihre Geschichte, aber wir wollen sie in die Zukunft führen.
Was für ein toller Ort, schrieben die Architekten über das etwas oberhalb von Neustadt mitten im Wald gelegene Gebäude. Und weiter, für die Lehrer und Schüler war das Schulgebäude ein ungeliebtes Kind mit undichten Dächern, vielen dunklen Räumen und einem zugewachsenen Innenhof. Für uns Architekten aber ein echter Glücksfall mit großem Potenzial dafür, ein Ort für zeitgemäßes Lernen zu werden. Die Brückners haben den alten Innenhof überdacht und eine lichte Schulbibliothek samt Galerie daraus gemacht. Die angenehm breiten Korridore zu den Klassenzimmern wurden beibehalten, erhielten jedoch neue Sitznischen sowie Sichtfenster in die Klassenzimmer sowie das Lehrerzimmer und das Sekretariat. Transparenz und kommunikative Elemente sind die Devise. Sichtachsen durch das Gebäude nach draußen wurden geschaffen, die Klassenzimmer technisch und klimatisch ertüchtigt. In der Aula, in der während unseres Besuchs ein Tanzkurs für die Schülerinnen und Schüler stattfindet, ließen die Architekten von der Decke abgehängte Elemente entfernen und fügten einen Tageslichtplafond ein. Plötzlich ist dort, wo früher Düsternis herrschte, Helligkeit, Glanz, Licht. Das motiviert, hebt die Stimmung, macht Architektur zur inspirierenden Hülle. Und draußen, rund um den neu platzierten Haupteingang samt ausgedehnter Frei- und Sitztreppe, die zur Schule hinaufführt, haben Peter und Christian Brückner gezaubert. An die Fassade wurde poliertes, reflektierendes Alu-Dibond geschraubt, in dem sich nun die Umgebung spiegelt.
Und das war eben genau dieser wichtige Punkt, wenn ich jetzt da sehe, ich habe hier einmal dann diese wunderschönen Eichen, es sind die Buchen, es sind die Kiefern, all das, was die letzten 50 Jahre hier gewachsen ist, um dieses Gebäude, was auch schon da war, multipliziert sich jetzt natürlich im Wechsel der Jahreszeiten und der Tageszeiten auch. Und das hat eine Faszination und dadurch nimmt man diesen Beton natürlich seine Schwere und gibt ihm was hinzu, das dem Ganzen natürlich auch die zeitgemäße Aussage natürlich dann verleiht.
Bei den diesjährigen Architekturen am 29. und 30. Juni kann man die neue, alte Schule in Neustadt besichtigen. Klar ist, das Bauen im Bestand, wenn es so vollzogen wird, ist nicht nur nachhaltig und ressourcenschonend, sondern auch formal überzeugend.
Und das war das Kulturleben an diesem Montag. Diese letzte halbe Stunde finden Sie auch als Kulturupdate in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.